1. Korinther 3, Vers 9, da heißt es: Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Das, was Paulus hier als Mitarbeiter, als Gottes Ackerfeld bezeichnet, sind Kinder des Lichts. Nicht Kinder dieser Welt. Wer unter uns die Grundbegriffe der Schrift, der Heiligen Schrift nicht kennt, wird auch das Wort Gottes nicht verstehen und noch viel weniger etwa auslegen können. Mitarbeiter Gottes zu sein, ist ein gewaltiger Vorzug der Kinder Gottes. Andere übersetzen Gehilfen oder Hilfsarbeiter Gottes. Und darum, weil Gott die Wahrheit ist, sind Mitarbeiter auch Mitarbeiter der Wahrheit. So sagt es Johannes im 3. Brief, Vers 8. Mitarbeiter der Wahrheit. Alles, was nicht Mitarbeiter der Wahrheit ist, arbeitet auf der anderen Seite, weil es kein Neutrum gibt. Aber Gottes Wille ist, dass wir selbst mitarbeiten. Das Wort mit betrifft uns. Das heißt nicht, dass Gott mit uns mitarbeitet, sondern wir arbeiten mit Gott. Nicht wir sind Mittelpunkt, sondern Gott ist Mittelpunkt. Und Gott hat uns berufen, mitzuarbeiten in seinem Reich. Dadurch, dass wir mitarbeiten, sammeln wir. Und wer nicht sammelt, beachten wir, dass es keine Neutralität gibt. Die Bibel sagt, wer nicht sammelt, der zerstreut. Matthäus 12, Vers 30. Wer nicht sammelt, wer nicht mitarbeitet, ist ein Zerstreuer. Hier wird keinerlei Passivität geduldet unter den Mitarbeitern Gottes. Und nur wer sammelt, kann überhaupt Mitarbeiter am Reiche Gottes sein, wie das Paulus an die Kolosser Kapitel 4, Vers 11 sagt. Nur wer sammelt, arbeitet in der Wahrheit. Interessant ist, dass das Zerstreuen mit dem Wolf im Zusammenhang benannt ist. In Johannes 10, Vers 12. Dann kommt der Wolf und raubt und zerstreut. Und Zerstreuen ist das Gegenteil von Sammeln. Gottes Mitarbeiter oder Mithelfer, wie es in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 1 heißt, stehen mit ihrer Arbeit und mit ihrer Hilfe nicht etwa neben Gott, wie Gesellen, mit denen sich etwa der Meister in die Arbeit teilt, damit sie besser fertig wird oder schneller fertig wird. Hier ist nicht Menschenkraft und Gotteskraft, auch nicht menschliches Wissen und Gottes Weisheit zusammengespannt, etwa so, als ob Gott solche Gehilfen bedürfte, sondern das Wirken der Diener, dieser Mitarbeiter, ist durchwirkt von Gott, von Gottes Wirkung, wie wir das auch in 2. Korinther 5, Vers 20 finden. Wie denn aber auch umgekehrt der Herr ihr Mitarbeiter ist, im Sinne von Markus 16, Vers 20. Wir finden die Parallele dann in Epheser 2, Vers 10 oder Hebräer 13, Vers 20 und Vers 21. Mitarbeiter Gottes lassen allein Gott, also in sich und durch sich wirken. Das sind Mitarbeiter Gottes. In 1. Korinther Kapitel 3, Vers 5 bis 8 war insbesondererweise die Wahrheit betont worden durch den Apostel Paulus. Dass im Werke Gottes, wie er dort schreibt, nur Gott allein die Ehre gebührt. Nur ihr Gott, der ist, der das Wachstum gibt. Und das ist das Entscheidende. Dass Gott der ist Wachsende. Die untergeordnete Arbeit hat der Herr freundlicherweise uns in die Hand gelegt, wie geschrieben steht, zu pflanzen und zu begießen. Das ist wunderbar. Es wird auch klargestellt, dass die Pflanzarbeit und die Begießarbeit nichts ist, wenn Gott nicht Wachstum schenkt. Wenn ich dieses Holzbrett draußen im Garten einpflanze, lass es oben 20 Zentimeter aus dem Boden herausgucken, dann habe ich es gepflanzt. Und wenn ich jeden Tag viermal Wasser mit guter Düngung, künstlicher, biologischer oder chemischer Düngung anbringen, dann werden mich die Nachbarn auslachen. Warum? Weil kein Wachstum drin ist. Wir sehen, dass allein das Pflanzen und das Begießen nichts nützt, wenn nicht Leben da ist, das sich im Wachstum äußert. Und das allein liegt in der Hand unseres großen Gottes und Herrn. Er gibt Leben, er gibt das Wachstum. Die Diener und die Werkzeuge in der Hand unseres Herrn haben ganz verschiedene Aufgaben. Dadurch auch ganz verschiedene Gaben. Und da heißt es, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ganz kurz, Paulus. Paulus hatte gepflanzt. Das war seine Aufgabe. Also das Wort des Lebens, den guten Samen seines Wortes in die Herzen gelegt. Auch in die Herzen der Korinther. Und genau das ist Gottes Ackerfeld oder Gottes Ackerwerk, Vers 9b. Der Apollos, von ihm wird gesagt, dass er begossen hat. Das ist Fürsorge im Wachstum der Gläubigen hinsichtlich der Seelenpflege, hat das bewiesen. Beide Mitarbeiter, Paulus und Apollos, der eine, der pflanzte und der andere, der begoss, taten diesen Dienst in völliger Abhängigkeit von ihrem Herrn und, wie es heißt, in Gemeinschaft mit Gott. Es gibt kein Pflanzen und es gibt kein Begießen außerhalb innigster Gemeinschaft mit dem lebendigen Herrn. Darum hat Jesus gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun und schon gar nicht pflanzen und gießen. Und von unserem Herrn wird gesagt, dass er unser Gott seht und dass er unser Herr pflanzt und dass er unser Herr begießt. Wir lesen das in Jesaja 61, 3 und Jesaja 27, 3 und Matthäus 13, Vers 37. Da haben wir alle drei Dinge. Und in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 8 besagt uns, dass der da pflanzt und der da gießt eins sind. Wer da pflanzt und wer da gießt, sind eins. Das ist nicht von ungefähr geschrieben. Und was aber liegt vor, wenn das Einssein in örtlichen Gemeinden nicht vorhanden ist? Auch das wollen wir besehen. Ganz gleich, um was es sich im Einzelnen auch handeln mag. Ganz einfach. Dann arbeiten solche, die keine Mitarbeiter Gottes sind. Denn wenn sie in Übereinstimmung Gottes ihre Tätigkeit aufnehmen, sind sie eins, sagt Gottes Wort. Überall dort, wo dieses Einssein nicht vorhanden ist, ist Arbeit nicht im Auftrage Gottes vorliegend. Weil solche nicht alle Mitarbeiter Gottes sind, fehlt das Einssein. Dann reden solche, die nicht sammeln. Wer nicht sammelt, zerstreut. Und hier liegt sogar der Ausgangspunkt schriftwidriger Spaltung. Weil Leute reden, die von Gott her nicht zu Mitarbeitern berufen sind. Mitarbeiter sind Arbeiter, die mit Gott arbeiten. Nur in dem Augenblick, wo Arbeiter solo arbeiten, entstehen Dissonanzen. Denn bei Gott gibt es keine Abweichung. Gibt es keine Abweichler. Sobald wir unsere eigene Meinung, unser persönliches Recht suchen oder begehren, arbeiten wir nicht mit Gott, sondern gegen ihn, den lebendigen Herrn. Zwischen einem Mitarbeiter im Reich Gottes und einem Gegenspieler unter den Kindern Gottes, im Reiche des Herrn, liegt nur ganz wenig Einwände. Wer nicht sammelt, zerstreut. Sagt Gottes Wort. Zwar will niemand unter den Gläubigen zerstreuen, aber es wird getan. Sobald man sich nicht unterwirft, tut man. Dabei geht es gar nicht einmal in erster Linie darum, ob unser persönlicher Standpunkt richtig oder falsch oder halbrichtig ist. Vielmehr liegen wir vor dem lebendigen Gott nur dann recht, wenn wir eins sind. Das ist die Einheit bewahren in dem Bande des Friedens. In Epheser 4, Vers 3 finden wir von diesem Bande des Friedens die Rede. Überall dort, wo Gott wirkt, ist Frieden. Überall dort, wo Gott nicht wirkt, das heißt, wo der Mensch wirkt, ist Dissonanz, unrechter Kampf, Widersetzlichkeit, Aufruhr, Rebellion, Widerspruch, Kritik ist böses Herz und böses Auge zu finden. Über alle unsere Rechte, über alle unsere persönlichen Meinungen hinweg hat das Wohl der Einheit der Gemeinde zu stehen, soweit es sich um eine Gemeinde im Sinne des Neuen Testaments handelt. Gemeinschaft ist noch längst keine Gemeinde. Gemeinschaft ist erst 25% von einer Gemeinde. Das ist genau ein Viertel. Wie wir das in Apostelgeschichte 2, Vers 42 finden, worin sie verharren sollten, als die vier Punkte, die uns ausgeführt sind, die uns benannt sind, als ein erkennbares Zeichen einer örtlichen Gemeinde, dass sie verharren sollten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist hier das gemeindliche Gebet. Suchen wir das Wohl und das Recht der Gemeinde, welches Gottes Recht ist, müssen wir lernen, unser eigenes Recht zu verleugnen. Im Augenblick, wo wir unser eigenes Recht vorzuziehen suchen, zerstören wir Gottes Recht und sind damit Zerstreuer. Tun wir es aber, den Willen des Herrn, und unterstellen uns, dann sieht Gott uns als Mitarbeiter. Sieht uns Gott nicht als Mitarbeiter, sieht er uns nicht in der Neutralität, sondern wir zerstreuen. Darin offenbaren wir dann Wolfsnatur. Nicht, dass wir sie wollen, aber so sieht uns dann das. Eine örtliche Gemeinde kann nur existent sein auf der Grundlage des Wortes der Wahrheit. Außerhalb gibt es keine Existenz. Wenn es dann doch welche gibt, sind sie nicht nach Übereinstimmung und dem Gedanken Gottes, sondern der Menschen. In einer örtlichen Gemeinde hat nicht jeder das Recht zu reden, sondern dort hat der Heilige Geist das Recht, reden zu lassen, wen er will, auch in den Fragen, die nicht nur die Verkündigung betreffen. Und genau das und nichts anderes sind Mitarbeiter Gottes. Die örtliche Gemeinde ist die einzige von Gott legitimierte Institution, in welcher wir mitarbeiten dürfen zur Ehre Gottes, weil Gott sie gegeben hat. Diese örtliche Gemeinde ist ein Geschenk des Himmels und steht nicht besser da, wie wir selbst sind. Die örtlichen Gemeinden haben bestimmte Symptome. Diese Symptome sind Notsignale. Symptome der Not, des Mangels und der Schiefe. Darum brauchen örtliche Gemeinden die Hilfe jedes Einzelnen, aber es kann nur geschehen auf dem Boden der Wahrheit. Dort sind Grenzen, wo die Wahrheit nicht mehr Grundpfeiler, nicht mehr Eckpfeiler ist. Und genau darin gründet sich auch das Recht der Mitarbeit. In Johannes 4, Vers 35 bis 38, lesen wir von dem Herrn der Ernte selbst. Dort erklärt unser Herr, dass der Arbeiter ihrer Gaben und ihrer Dienste zwar verschiedene sind, aber gemeinsam freuen sie sich. Das heißt, sie haben Arbeitsgemeinschaft mit dem göttlichen Seemann. Und untereinander sind sie seine, nicht unsere, Mitarbeiter. Der Dienst des Apostels, seine Mitarbeit war durch Gottes Gnade, und das können wir sagen, eine grundlegende, wie er in Vers 10 auch selbst betont, er habe als weißer Baumeister den Grund gelegt. Betrachten wir dazu Epheser 2, Vers 2. Und dann sagt er, ein anderer aber baut darauf, auf diesen Grund des Evangeliums, der frohen Botschaft, dieser Grund Christus ist, welcher gelegt wurde nach der Lehre des Apostel Paulus. Darum redet auch der Apostel Paulus und spricht von meinem Evangelium, weil er nach der Bestätigung des Heiligen Geistes der Grundlegende des Prinzips der Lehre des Neuen Testaments ist. Ein jeder aber sehe zu, der Apostel fort, wie er darauf baut. Hier ist die Verantwortung des einzelnen Mitarbeiter zu sein. Ein jeder soll zusehen, wie er dort als Mitarbeiter in der örtlichen Gemeinde sich selbst einfügt, um zu bauen. Das heißt, zusammen. Hieraus geht aber auch gleichzeitig hervor, dass neben dem grundlegenden Dienst der Apostel und deren Mitarbeiter im weiteren Sinne jeder Wiedergeborene, jeder Christ, ein Mitarbeiter, ein Gehilfe Gottes sein sollte. Von Gott her ja. Natürlich ein jeder an seiner Stelle, wo Gott ihn hinberufen hat. Und das, was wir immer wieder finden, in den einzelnen Gemeinden, Land auf, Land ab, ist, oft haben solche nur einen gewissen Blick über den ihnen betreffenden Sektor ihrer Arbeit und nicht über die Ganzheit der Gemeinde.
Das ist ganz klar.
Das ist mehr als natürlich. Einer, der eine Kinderarbeit hat, gibt sich in Gebet von der zur Verfügungstellung an Zeit, an Hingabe einer Kinderarbeit hin. Wer einen Teenagerkreis vorsteht, will sich auch da ganz dem Herrn zur Verfügung stellen. Ein anderer darf verkündigen in einem Bibelkreis, in einer Gemeinde, darf als Evangelist auftreten. Jeder hat natürlich ein besonderes Augenmerk, weil er ganz besonders seine Arbeit, in die er hineingestellt ist, sie sieht, nun darauf zu achten, dass das, was ihn angeht, recht kommt. Dadurch verbindet sich dann der Eifer der Einzelnen mit der Notwendigkeit der zu treffenden Maßnahmen. Und da geschieht es mitunter, wie ich eine Gemeinde kenne, die sich so stark in der Kinderarbeit zur Verfügung gestellt hat, dass sie selbst bald kaputt gegangen ist. Das ist nicht der Sinn der Sache. Es ist notwendig, dass zuerst die Gemeinde steht. Würde hier kein Unterstellen sein, dann ging sie kaputt. Man würde sagen, wir haben zwar siegreich Kinderarbeit getan, aber die Gemeinde ist siegreich zerstört. Das liegt außerhalb der Unterstellung unter dem ganzen Willensbereich Gottes innerhalb einer Gemeinde. Wenn nun der Apostel dennoch in Kolosser 4, Vers 11 bis 13 oder auch in Römer 16, Vers 3 bis 12, wie auch in Philipper 2, Vers 20 bis 30, nur ganz wenige, nur einzelne Brüder als seine Mitarbeiter nennt, so waren dennoch viel, viel mehr andere da. Von den anderen aber sagen muss, weshalb sie auch nicht seine Mitarbeiter waren, und der Apostel sagt, dass sie das ihrige suchen. So sehen wir, dass nicht jedes Gotteskind Mitarbeiter ist. Dass der Mitarbeiter seine eigenen Gedanken, seine eigenen Rechte zu überwinden hat in der Unterstellung. Und endlich allein jene Mitarbeiter sind, die sich dem Wohl der Gemeinde oder das Wohl der Gemeinde suchen. Und nicht das ihrige. Von den Mitarbeitern redet Paulus positiv und von den anderen sagt er, sie alle suchen das ihrige. Ist das nicht eine Tragik? Sie suchen ihr Recht. Sie suchen ihre Meinung. Wir könnten fragen, warum. Wie bitter ist's doch. Wie unzerbrochen und unheilig ist ein Kind Gottes, das seine Meinung durchzusetzen sucht. Oft und nicht selten koste es, was es wolle. Wie bitter ist das für unseren Herrn Jesus, solches zu sehen. Wie wenig Ähnlichkeit ist doch mit Christus, der solches nie getan hat. Wo wer diese Schriftstelle gefunden hat, der mag zu mir kommen. Mitarbeiter sollen aber auch Mitkämpfer sein, und zwar im guten Kampf des Glaubens, nicht im Zweifel. Zweifel sind Geschenke Satans, für die wir verantwortlich sind, was wir daraus machen. Oft können wir unter bestimmten Belastungen den Einzelnen nicht verantwortlich machen, dass solche Gedanken kommen. Aber Gott macht sie verantwortlich, was sie mit diesen Gedanken fabrizieren. Da sind wir sehr wohl verantwortlich. Luther hat dieses prägnante Wort gesagt, dass wir zwar nicht verhindern können, dass die Vögel über uns herumkreisen, aber wir können verhindern, dass sie über unserem Kopf Nester bauen. Da wird einfach die Stange genommen und so lange reingeschlagen, bis der Kram runtergefallen ist. Dafür sind wir verantwortlich, dass sie sich nicht einnisten. Das heißt, über uns, das sind unsere Gedanken. Darum ist Disziplin in der Zucht des Christus gefordert, dass wir sofort unsere Gedanken und uns in den Gedanken losreißen, um sie Christus zu unterstellen. Aber nur jene sieht Gott im rechten und im echten Glauben und der Krönung, wie sie haben denn, wie er sagt, gesetzesmäßig gekämpft. Darum ist biblischer Glaube nur das, was sich im Frieden freiwillig, nicht unter den Zwang anderer, unterstellt. Der Gemeinde, sowohl als auch dem Gemeindewohl, der Gemeindeordnung, aber auch mit eigener Bereitschaft im Herzen, zu dem wir uns durchkämpfen müssen, das sind Mitkämpfer Gottes, die der Herr gebrauchen will, die er sucht, nach denen er heute noch in allen Gemeinden Ausschau hält, wo sie sind. Dieser Glaube der Mitkämpfer äußert sich im persönlichen, im täglichen Gebetskampf der Anliegen der Gemeinde. Zwar hat Gott alle seine Kinder zu Mitarbeitern berufen, aber wie wenige sind doch da. Nur wenige konnte Paulus schon damals als seine Mitarbeiter benennen. Und von der großen, gewaltigen Masse musste er bekennen, sie suchen das Ihre. Ob der mächtige Gott vom Himmel her uns als Mitarbeiter sieht oder als religiöse Eigenbrötler, hängt allein davon ab, ob wir solche Mitarbeiter Gottes überhaupt sein wollen. Ob wir Mitarbeiter Gottes von ganzem Herzen sein möchten. Insbesondere tut sich dieser Gebetskampf im Verborgenen. Und wir könnten sagen, was hindert uns denn eigentlich, den Willen Gottes in dieser uns allen betreffenden Frage zu erfüllen? Was ist eigentlich ein Hinderungsgrund darin? Es ist der Mangel an Erkenntnis Gottes selbst. Der Mangel am Erkennen unseres Herrn. Das ist der Ausgangspunkt. Wir kennen Jesus zu wenig. Und wer Jesus zu wenig kennt, kennt auch sein Wort zu gering. Was wäre das ein Segen, würden nur ein Teil der Geschwister in den Gemeinden diese Gedanken Gottes erkennen wollen, um sie zu tun. Was wäre das ein Segen? Nur einige. Jeweils in einer Gemeinde. Wie groß ist des Kampfes wegen dadurch die Gefahr des Ermattens wirklicher Mitarbeiter Gottes, wie der Herr sie sieht. Solche, die nicht das Ihrige suchen, haben einen siebenfältigen schweren Kampf zu führen. Dadurch die Gefahr der Ermattung. Ein jeder Einzelne, jedes Glied einer Gemeinde hat also die Pflicht, nur mitzuhelfen, nur mitzutragen und selbst zurückzustehen. Gegen die Zerstörung in der Liebe Christi alles Vertrauen auf den Herrn zu setzen. Nicht auf unsere eigene Muskulatur der Lippen oder der Zunge. Wir erwarten alle Hilfe vom Herrn. Wie bitter es ist, wenn wir vom Fleische her Hilfe erwarten, etwa durch unser fleischliches Reden und Eingreifen. Ja, wie mag unser Herr uns in der Frage der Mitarbeiterschaft sehen und erkennen? Seufzen Mitarbeiter im persönlichen Gebet vor dem Herrn etwa deiner Eigenwilligkeiten wegen? Das wäre bitte. Es wäre dir nicht nützlich und es wäre nicht für dich lohnend. Warum nur sind wir so schwer bewegbar und christusähnlicher gestalten zu lassen? Es gibt dafür nur eine einzige Begründung. Man ist um dieses Maß, das der Herr erwartet, noch nicht gestorben. Man hat bei der Sterbeaktion Teile des alten Adam versucht, noch mit herüber zu schmuggeln in das Leben des Todes. Stolz, Rechtssuche sind damit noch nicht in den Tod gebracht. Etwas Gestorbenes bemüht uns nicht mehr, sondern nur solche, die bekennen, gestorben zu sein und sind es nicht völlig. Mit diesem Maß ist der Kampf nicht nur in den einzelnen Herzen, sondern all derer, die in Gemeinschaft sind. Die Bibel sagt ganz klar, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Warum denn nicht? Weil Licht und Erkenntnis der Schrift fehlt. Und der Stolz der Herzen in der Ermangelung dieser Gnade das Hindernis geradezu darstellen. Die örtliche Gemeinde gehört dem Herrn, nicht uns. Da hat der Herr zu reden und nicht wir. Er hat seinen Mitarbeitern nur erlaubt, das zu reden, was er geredet hat. Reden wir anders als Jesus, sind wir nicht barmherzig und gnädig wie der Herr, sind wir keine Mitarbeiter. Darum haben wir zu hören, nicht auf den Einzelnen, sondern was der Geist der Gemeinde sagt, insbesondere der Mitarbeiter Gottes. Der Geist Gottes lehrt nichts anderes, als was die Schrift aussagt und wo die Schrift uns darin belehrt. Nicht wenige der Gläubigen erwarten etwas von der örtlichen Gemeinde. Nicht zuletzt Hilfe. Darum wird so viel hineingeredet. In das, was dem Herrn gehört. Weil Gott gnädig ist und nicht zurückschlägt, wenn ihm, dem lebendigen Gott, ins Wort gefallen wird, meinen sie, dürften sie. Die Gemeinde aber soll nicht den Einzelnen, sondern umgekehrt, der Einzelne soll die Gemeinde stützen und erhalten, weil jedes Einzelne ein Glied an dieser Leibesgemeinde ist. Wenn das geschehen ist, erst dann gibt uns Gott durch die Gemeinde auch den Segen des Wortes. Leider lassen sich immer verhältnismäßig nur recht wenige zu ernsten Mitarbeitern von Gott tüchtig machen. Wir bedauern das. Die meisten bilden vielfach ein, mitunter noch dazu ein wenig widerspenstiges Ackerfeld, ganz so wie die Korinther. Doch wer arbeitete an diesen Korinthern? Was sind die Mitarbeiter Gottes von heute für unvollkommene Männer gegen den damaligen Mitarbeitern Kephas und Apollos und vor allem Paulus? Liegt es an den Mitarbeitern, dann hätte die Schuld Paulus gehabt, dass die Korinther nicht geistlicher waren. Nein, jedes einzelne Glied in der örtlichen Gemeinde ist verantwortlich vor dem Herrn und nie ein anderer. Doch damals wie heute ist innerlicher Widerstand gegen die treue Mitarbeit derer, die Gott würdig im besonderen Sinne seine Mitarbeiter zu sein. Aber sie erkennen nicht, dass sie sich selbst damit zuerst schädigen. Das ist tief betrübend. Und wie hat es damals den Apostel betrübt? Und damals wie heute unseren Herrn Jesus. Ach, möchte der Herr Gnade schenken, viel Gnade geben, weil sie bei ihm reichlich ist. Heute so zu erkennen, wie wir in dieser Stunde gehört haben. Mitarbeiter Gottes zu sein oder Mitarbeiter Gottes zu werden.